Stell dir vor, du hast, sagen wir mal, 10.000 Euro auf der hohen Kante und du beschließt, dieses Geld an ein örtliches Kinderheim zu spenden.
Was ja erstmal eine ziemlich noble Geste ist.
Absolut. Aber, und jetzt kommt der Haken, es gibt für diese Spende eine eiserne Bedingung. Du darfst wirklich absolut niemanden davon erzählen.
Oh, okay. Gar niemandem?
Kein einziger Post auf Social Media, keine beiläufige Erwähnung beim Abendessen mit Freunden, nicht einmal so ein anonymer Eintrag auf irgendeiner Spenderliste. Die Tat bleibt für den Rest deines Lebens völlig unsichtbar.
Das ist hart.
Ja. Und die Frage ist, würdest du es trotzdem tun? Und was fast noch wichtiger ist, würde es sich für dich genauso gut anfühlen?
Diese unbequeme, ja, fast schon provokante Frage zwingt uns wirklich, unsere tiefsten Motive mal zu hinterfragen. Und überraschenderweise stammt der schärfste Text zu genau diesem Problem nicht von irgendeinem modernen Soziologen aus dem Silicon Valley.
Sondern?
Er ist 2000 Jahre alt.
Wahnsinn. Und damit willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir haben ein faszinierendes Quellenmaterial vor uns, das wir heute für dich aufschlüsseln wollen. Im Zentrum steht ein antiker Text, genauer gesagt ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6.
Genau, die Verse 5 bis 21, um ganz präzise zu sein. Das ist quasi ein Kernstück der berühmten Bergpredigt.
Richtig. Aber wir lesen diesen alten Text heute nicht einfach als theologische Abhandlung oder so. Wir betrachten ihn durch eine völlig andere Linse, nämlich durch die philosophische und soziologische Brille von Jürgen Habermas.
Eine sehr spannende Perspektive.
Finde ich auch. Unsere Mission für diese detaillierte Betrachtung heute ist es herauszufinden, wieso alte Zeilen als eine echt messerscharfe Kritik an unserer heutigen Kultur der Selbstdarstellung funktionieren.
Und um das vielleicht gleich vorwegzunehmen, es spielt absolut keine Rolle, ob man religiös ist oder nicht.
Ganz wichtiger Punkt.
Ja, weil die Quellen uns zeigen, dass dieser Text eine der drängendsten Fragen unseres sozialen Zusammenlebens seziert. In einer Ära, wo wir permanent online bewertet werden, fragt der Text, handeln wir aus echter Überzeugung? Oder sind wir längst nur noch Darsteller unseres eigenen Lebens, die für den Applaus der Galerie performen?
Okay, lass uns das mal einpacken. Bevor wir jetzt zu tief in diese moderne Philosophie eintauchen, müssen wir kurz klären, was das Ausgangsmaterial überhaupt sagt. Die Bilder im Text sind ja extrem drastisch.
Ja, absolut. Es geht um drei klassische religiöse Praktiken. Also Beten, Fasten und den Umgang mit Besitz.
Genau. Beim Beten lautet die Anweisung ja ganz konkret, man soll sich nicht auf die Straßenkreuzungen oder in die Synagogen stellen, nur um von den Leuten gesehen zu werden.
Sondern?
Man soll in sein verborgenes Kämmerlein gehen und, ganz wichtig, die Tür abschließen.
Richtig. Und dieses Muster setzt sich beim Fasten dann nahtlos fort. Der Text warnt richtiggehend davor, ein finsteres Gesicht zu machen oder sich ungepflegt zu präsentieren, nur damit das Umfeld diesen religiösen Verzicht auch ja bemerkt und bewundert.
Das berühmte Fishing for Compliments sozusagen.
Genau das. Die Aufforderung im Text lautet stattdessen, wasch dein Gesicht, salbe dein Haupt, lass niemanden sehen, dass du fastest. Die Handlung soll komplett im Verborgenen bleiben.
Krass. Und dann ist da ja noch diese bekannte Metapher von den Schätzen. Der Text sagt, sammelt euch keine Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost sie fressen und Diebe einbrechen.
Sondern man soll Schätze im Himmel sammeln.
Genau. Und die Begründung dafür klingt für mich fast schon wie ein psychologisches Grundgesetz. Da heißt es, woran ein Mensch seinen Schatz hängt, daran bindet sich auch sein Herz.
Ein sehr starkes Bild.
Wenn ich das jetzt alles zusammennehme, Beten im stillen Kämmerlein, unsichtbares Fasten, dann klingt das frappierend nach einer antiken Kritik an Influencern, die eine Wohltätigkeitsaktion nur dann durchziehen, wenn das Ringlicht perfekt steht.
Da bin ich voll bei dir. Und der historische Kontext des ersten Jahrhunderts macht diese Parallele sogar noch viel deutlicher.
Oh, erzähl mal. Wie war das damals?
Also im antiken Judentum waren Almosen geben, Beten und Fasten wirklich zentrale, hoch angesehene Praktiken. Wer das öffentlich tat, der erntete massiv soziales Prestige.
Man war quasi der Star der Gemeinde.
Richtig. Und die Quellen betonen ausdrücklich, dass der Matthäustext hier gar keine Kritik an der Religion an sich formuliert. Er greift vielmehr diese instrumentelle Verkehrung an.
Also die Instrumentalisierung zur sozialen Ehrererzeugung.
Exakt. Die Kritik richtet sich dagegen, aus Frömmigkeit soziales Kapital zu schlagen.
Man nutzt diese gute Tat also im Grunde nur als Werkzeug, um das eigene Ego so ein bisschen aufzupolieren. Und wenn das Publikum applaudiert, hat man seinen Lohn schon kassiert. Aber die eigentliche Handlung entleert sich total.
Ja, und die Ironie dabei ist ja, dass der Handelnde in genau dem Moment seine Autonomie verliert.
Weil er abhängig wird.
Genau. Wer nur für das Publikum agiert, macht sich vollständig abhängig von dessen Urteil. Es geht hier also nicht um Religion gegen Atheismus. Es geht um eine Handlung, die auf ein absolutes, unbestechliches Gegengeber gerichtet ist, hier Gott genannt, im Kontrast zu einer Handlung für den flüchtigen Applaus der Masse.
Okay, das führt uns aber direkt zu der Frage, was für ein Gottesbild in diesem Text eigentlich vorausgesetzt wird.
Mhm.
Denn wenn es nicht darum geht, Menschen zu beeindrucken, versucht man dann nicht am Ende einfach, Gott zu beeindrucken? Wie bei so einem kosmischen Verkaufsautomaten. Ich werfe eine gewisse Menge frommer Worte ein und unten fällt die Erlösung raus?
Schöner Vergleich, aber der Text verweigert sich genau dieser magischen Wirksamkeitslogik. Gott wird da gerade nicht als eine manipulierbare Instanz dargestellt, die man durch rituelle Leistung oder Vielrednerei beeinflussen muss.
Sondern?
Die Metapher des Vaters wird hier so gedeutet, dass diese Instanz bereits weiß, was der Mensch braucht, bevor er überhaupt ein Wort sagt.
Oh, wow. Das nimmt natürlich extrem viel Druck aus dem System, oder?
Absolut. Der Mensch muss keine performative Leistung mehr erbringen, um irgendwie seinen Wert zu beweisen.
Das Menschenbild dahinter finde ich ja fast noch spannender. Der Text scheint vorauszusetzen, dass wir Menschen zutiefst auf Anerkennung angewiesen sind. Das ist ja quasi fest in unsere soziale DNA eingeschrieben.
Mhm.
Aber er warnt eben davor, dass wir ständig dieser Versuchung erliegen, uns diese Anerkennung auf so eine deformierte Weise zu besorgen. Wir bauen uns eine Fassade auf.
Genau.
Und aus dieser Beobachtung entwickelt der Text dann eine echt bemerkenswerte Sozialethik, die besonders in dem berühmten Vaterunser gipfelt. Das ist ja genau in diese Passage eingebettet.
Wie hängen die zusammen? Gottes Verhältnis und Mitmenschlichkeit verschmelzen hier komplett. Wer um Vergebung bittet, der muss im selben Atemzug auch seinen Mitmenschen vergeben. Das durchkreuzt diese ganze übliche Logik von Vergeltung und Statuskämpfen. Total.
Aber Moment, da muss ich jetzt mal kurz hart reingrätschen.
Gerne.
Das klingt in der Theorie alles wunderbar, aber ich sehe da einen echt gewaltigen Widerspruch in unserem Quellenmaterial.
Welchen genau?
Naja, der Text fordert dieses unsichtbare Kämmerlein und warnt davor, viele Worte zu machen. Aber im exakt selben Atemzug liefert er das Vaterunser, also historisch gesehen das bekannteste und am meisten öffentlich gesprochene Gemeinschaftsgebet der Welt. Ist das nicht ein totaler Widerspruch?
Das ist ein super Punkt. Diese strukturelle Spannung wird in der soziologischen Analyse auch intensiv diskutiert. Die Lösung liegt laut der Quelle in der Unterscheidung zwischen Form und Funktion.
Okay, das musst du erklären.
Es geht gar nicht um ein dogmatisches Verbot von Öffentlichkeit. Und auch nicht darum, dass man einfach nur möglichst kurz sprechen soll. Die Spitze der Kritik richtet sich gegen die sogenannte sprachliche Selbstsicherung und religiöse Technik.
Aber ist das nicht ein massives Schlupfloch? Ich meine, wenn ich behaupte, meine innere Haltung sei authentisch, dann kann ich mich doch trotzdem mit einem Megafon auf den Marktplatz stellen und beten, um alle Blicke auf mich zu ziehen. Wer entscheidet denn dann, was nur Technik ist und was echt ist?
Tja, das ist der wunde Punkt jeder Ethik der Innerlichkeit. Letztlich kann das niemand von außen zweifelsfrei beurteilen. Und genau deshalb verlegt der Text diese entscheidende Instanz ja in das Verborgene.
Dorthin, wo das Publikum eh nicht hinsehen kann.
Exakt. Sprache wird dann kritisiert, wenn sie als Instrument der Kontrolle eingesetzt wird, sei es um Gott zwingen zu wollen oder eben um Zuhörer zu manipulieren. Ein öffentliches Gebet ist nicht deshalb falsch, weil andere zuhören, sondern dann, wenn es für die Zuhörer gesprochen wird. Anstatt aus einer echten Bedürftigkeit heraus.
Okay, verstehe. Und hier wird es wirklich interessant. Denn jetzt stehen wir vor der großen Herausforderung unserer Analyse. Wie bringen wir diese doch sehr theologische Mechanik in eine moderne, säkulare Welt?
Mhm.
Wenn wir Gott einfach aus der Gleichung herausnehmen, bricht dann das ganze Konstrukt in sich zusammen? Die Quelle spricht hier von einer Übersetzung in öffentliche Vernunft durch Jürgen Habermas. Wie genau übersetzt man diese antiken Konzepte wie ein Software-Update für jemanden, der mit Religion rein gar nichts am Hut hat?
Dieser Prozess der Übersetzung bedeutet, ethische Kerngedanken so zu formulieren, dass sie in einem pluralistischen Staat für alle Bürger bindend sein können, eben ohne sich auf eine göttliche Offenbarung berufen zu müssen.
Lass uns das mal an den drei Elementen durchspielen. Was wird aus dem Beten im Verborgenen?
Das wird bei Habermas zu einer Praxis der radikalen Selbstprüfung und der normativen Ausrichtung.
Das heißt?
Es ist der bewusst gewählte Rückzug aus diesem permanenten Kommunikationslärm, den wir haben, um die eigenen Motive einfach mal schonungslos zu evaluieren.
Ah, okay. Und das Fasten, ich meine, wir kennen heute Intervallfasten für den Stoffwechsel oder diesen Digital Detox, wo man sonntags mal das Smartphone weglegt. Trifft das den Kern?
Es geht weit über Wellness oder eine Diät hinaus. In dieser säkularen Übersetzung wird Fasten zu einer disziplinierten Unterbrechung der Bedürfnisautomatik.
Bedürfnisautomatik.
Ja, wir leben ja in einem System, das uns permanent suggeriert, dass wirklich jedes Bedürfnis sofort durch Konsum befriedigt werden muss. Fasten ist der bewusste Akt, genau diese Reizreaktionskette zu durchbrechen.
Man übt also Autonomie gegenüber dem Markt.
Genau. Wer verzichten kann, ist einfach nicht mehr uneingeschränkt manipulierbar.
Das leuchtet extrem ein. Und was passiert mit dem Schatz im Himmel? Den Himmel als physischen Ort gibt es in der säkularen Philosophie ja nicht.
Dieser Schatz wird übersetzt als die Orientierung an unverfügbaren, nicht käuflichen Gütern.
Also Dinge ohne Preisschild.
Richtig. In unserer Gesellschaft hat fast alles einen Preis. Aber die essentiellen Grundlagen unseres Zusammenlebens, also tiefes Vertrauen, bedingungslose Treue, Solidarität und natürlich die Menschenwürde, die lassen sich auf keinem Marktplatz handeln.
Wer seinen Wert also nur an Dingen festmacht, die rosten oder gestohlen werden können, oder heute eher Dinge, die der Inflation unterliegen oder deren Server abstürzen können, dessen Identität bleibt immer fragil.
Besser kann man es kaum zusammenfassen.
Wow. Die Quelle nutzt in diesem Kontext übrigens einen echten Zungenbrecher. Sie spricht von der Kritik an der Kolonisierung des Ethischen durch Öffentlichkeit, Status und Marktlogik.
Mhm, ein starker Begriff.
Ja, das klingt, als würde Habermas da ein ziemlich düsteres Bild zeichnen. Heißt das, diese Logik der ständigen Selbstvermarktung funktioniert wie so eine invasive Spezies? Wie Unkraut, das alles Echte überwuchert, bis nur noch eine hohle Fassade bleibt?
Das ist eine sehr treffende Analogie. Genau diese Aushöhlung ist die Gefahr. Eine Demokratie funktioniert ja nur, wenn es Menschen gibt, die aus innerer Überzeugung handeln, nicht nur aus Kalkül.
Weil sonst alles zusammenfällt, wenn niemand zuschaut.
Exakt. Wenn Solidarität nur geübt wird, um das eigene Image zu verbessern, kollabiert das System sofort, wenn der externe Anreiz wegfällt. Gerechte Institutionen können nicht überleben, wenn die Bürger jeden Schritt nur hinsichtlich ihres sozialen Rankings optimieren.
Das wirft wirklich ein völlig neues Licht auf Phänomene wie Greenwashing von riesigen Konzernen. Da werden ja Millionen für PR-Kampagnen rausgehauen, während sich in der Fabrik null ändert. Oder Politiker, die mit Gummistiefeln für die Kamera im Katastrophengebiet posieren.
Ein Klassiker, ja.
Diese Kritik an der Schaumoral greift also viel weiter als nur ins Private. Und paradoxerweise stellt dieser biblische Text damit doch auch eine massive Bedrohung für religiöse Institutionen selbst dar, oder?
Oh ja, die institutionskritische Wucht dieser Verse lässt sich kaum überschätzen. Der Text entlarvt religiöse Praxis immer dann, wenn sie symbolisches Kapital erzeugt und eine hierarchische Überlegenheit markieren will.
Also wenn die Kirche sich wichtiger nimmt als die eigentliche Botschaft.
Genau. Eine Institution, die sich selbst mit dem absoluten Willen Gottes verwechselt, begeht genau die Selbstsakralisierung, vor der Matthäus warnt. Die Legitimation von Macht durch Rituale wird hier echt an der Wurzel gepackt.
Das erinnert mich stark an Kritik, die man ja auch in ganz anderen philosophischen Ecken findet. Die Quelle verwendet dafür den Begriff, warte, ich muss kurz ablesen, des diskursiven Synkretismus.
Ja.
Schon wieder so ein Philosophie-Seminar-Wort. Was genau meint Habermas damit? Dass am Ende alle Religionen eigentlich dasselbe sagen und wir alles in einen großen Topf werfen können?
Keineswegs. Ein Brei aus allen Lehren ist damit gerade nicht gemeint. Diskursiver Synkretismus beschreibt einfach die Fähigkeit, über die Grenzen der eigenen Tradition hinweg in einen argumentativen Austausch zu treten.
weil man Gemeinsamkeiten findet.
Weil man strukturelle Resonanzen entdeckt, ja? Es gibt da faszinierende Berührungspunkte. Im Stoizismus zum Beispiel finden wir eine vergleichbare Kritik an der Abhängigkeit von Ruhm und das Streben nach innerer Unabhängigkeit.
Stimmt.
Im Buddhismus ist die Überwindung des Anhaftens an vergängliche Dinge total zentral. Die islamische Tradition betont massiv die Aufrichtigkeit der Absicht und kritisiert Schaufrömmigkeit. Und die säkuläre Menschenrechtsethik wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, den Menschen nur auf einen Reputationsunternehmer zu reduzieren.
Aber diese Ähnlichkeiten bedeuten jetzt nicht, dass die Mechanismen dahinter identisch sind, richtig? Ich meine, wenn ein Stoiker sich von Dingen löst, macht er das doch aus einem ganz anderen Grund als jemand, der diesen Bibeltext liest.
Vollkommen richtig. Die Motivationen unterscheiden sich gravierend. Das muss man klar trennen. Beim stoischen Weisen geht es um vernunftgeleitete Selbstordnung und Kontrolle über die Affekte. Das Ziel ist eine unerschütterliche Ruhe.
Und bei Matthäus?
Bei Matthäus steht die Person in einer radikalen persönlichen Beziehung. Das Individuum wird zwar aus der Umklammerung des Publikums befreit, aber nicht um völlig isoliert zu sein, sondern weil es sich von einem barmherzigen Schöpfer bereits gesehen und bejaht weiß.
Verstehe. Wenn der Text jetzt aber so vehement gegen öffentliche Frömmigkeit argumentiert und Macht entlarvt, müssen wir dann nicht sagen, dass jede Form von sichtbarer, organisierter Religion, also jeder Gottesdienst, eigentlich im Widerspruch zu diesem Text steht?
Nein, so eine Lesart wäre echt eine historische Verzerrung. Unsere Quellen weisen extra darauf hin, dass diese Reduzierung von Religion auf so eine unsichtbare Privatsache eine viel spätere, oft politisch motivierte Entwicklung ist.
Okay, also keine absolute Unsichtbarkeit.
Genau. Der Text verbietet nicht die Gemeinschaft. Im Gegenteil, die Aufforderung, einander zu vergeben, setzt ja soziale Interaktion zwingend voraus. Kritisiert wird die Pervertierung des Sichtbaren, nicht das Sichtbare an sich.
Und Fasten in ein Vokabular der Achtsamkeit, des Konsumverzichts und der Integrität übersetzen kann.
Mhm. Wenn dieses Software-Update von Habermas jetzt so fantastisch funktioniert, wozu brauchen wir dann den originalen religiösen Code überhaupt noch? Ist die Theologie nur noch so eine Schale, die wir wegwerfen können, sobald wir wie einen Kern haben?
Und genau hier stoßen wir an die absolute Grenze der säkularen Übersetzung. Habermas selbst ist sich dieser Grenze übrigens sehr bewusst.
Tatsächlich?
Ja. Er spricht davon, dass religiöse Texte einen sogenannten religiösen Bedeutungsüberschuss besitzen. Es bleibt einfach immer ein Rest, der sich einer vollständigen Übersetzung in eine rein rationale, moralische Sprache entzieht.
Welche Elemente sind das denn konkret? Wo genau stößt diese Übersetzung auf Granit? Nehmen wir Begriffe wie die Anrede Vater, die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes oder die Rettung vor dem Bösen. Wenn wir das komplett säkularisieren, verlieren diese Begriffe ihre theologische Tiefenschicht und verflachen total.
Kannst du das irgendwie greifbarer machen? Was ist denn der Unterschied zwischen der Habermas-Übersetzung von Beten als Selbstprüfung und dem ursprünglichen Konzept? Wenn ich im Kämmerlein meditiere und meine Fehler analysiere, mache ich doch genau das Richtige.
Der Unterschied liegt in der Adresse. Bei der Selbstprüfung kommuniziere ich letztlich immer nur mit mir selbst. Ich ordne meine eigenen Gedanken nach meinen eigenen Maßstäben.
Okay, und das Gebet?
Das Gebet im biblischen Sinn ist die Anrede eines realen Gegenübers, das mir unendlich überlegen ist. Diese Vorstellung erzeugt eine völlig andere normative Energie. Es ist die Überzeugung, dass das menschliche Leben mitsamt all seinen Ungerechtigkeiten von einer Instanz außerhalb des Systems betrachtet wird.
Wenn man das Böse also zum Beispiel nur als psychologisches Trauma oder als Fehlentwicklung abtut, fehlt diese Dimension der Transzendenz.
Richtig.
Man verliert also die Idee, dass es da etwas gibt, das größer ist als unser menschlicher Diskurs.
Und genau aus dieser Transzendenz bezieht der Text ja seine radikalste Sprengkraft. Die Ethik der Bergpredigt sagt soeben nicht bloß, sei bescheiden und versöhnlich, weil das unsere Demokratie stabiler macht.
Sondern
sie behauptet, es gibt eine Wahrheit über dich, die völlig unabhängig davon ist, wie die Gesellschaft dich bewertet. Diese Perspektive immunisiert den Menschen auf eine Art gegen den Anpassungsdruck der Masse, wie es eine rein weltliche Philosophie oft nur schwer schafft.
Das ist wirklich ein unfassbar starker Gedanke. Eine vollständige Entzauberung des Textes würde ihn also paradoxerweise seiner schärfsten Klingen berauben. Wenn wir all das, was wir heute durch die Brille von Matthäus und Habermas betrachtet haben, zusammenführen,
erkennen wir ja eigentlich eine fundamentale Bewegung, eine doppelte Befreiung, wenn man so will.
Ganz genau. Die Bewegung weg von der performativen Selbstinszenierung, bei der wir uns permanent den Urteilen eines flüchtigen Publikums unterwerfen, und gleichzeitig die Bewegung hin zu einer echten, verborgenen Wahrhaftigkeit.
Weg von der Angst um den Status.
Ja, die Befreiung von der Angst, materiell oder beim eigenen Image zu kurz zu kommen, zugunsten von Werten, die sich der Marktlogik einfach komplett entziehen.
Und genau deshalb ist dieser antike Text heute für dich aktueller denn je. Wir navigieren ja täglich durch ein digitales Ökosystem, das quasi darauf ausgelegt ist, aus jeder unserer Regungen, aus jeder guten Tat und jedem Moment der Empörung sichtbares Kapital zu schlagen. Wir sind alle, bewusst oder unbewusst, zu Reputationsunternehmern geworden.
Leider wahr.
Diese 2000 Jahre alte Analyse durchschneidet diesen Lärm und konfrontiert uns mit der nackten Realität unserer eigenen Intentionen. Und deshalb möchte ich dich am Ende dieser Untersuchung mit einem Gedanken entlassen, den du heute mal mit in deinen Alltag nehmen kannst. Stell dir vor, ab morgen früh um 8 Uhr fällt das gesamte soziale Bewertungssystem der Welt aus. Niemand sieht mehr, welche Kleidung du trägst, niemand lobt deine klugen Kommentare im Meeting, niemand sieht deine Erfolge. Es gibt einfach kein Publikum mehr, das applaudiert. Wenn all dieses Feedback wegfällt und du völlig auf dich allein zurückgeworfen bist, was genau ist dann noch der Schatz, an dem dein Herz wirklich hängt?